Ich sag Spillover. Was sagst du?
Ich sag Innovation.
Ich warte immer. Manchmal kommt da noch was. Dann sagt man ein Wort, dann kommt noch was.
Ach so, da kam jetzt erstmal nichts. Also ich sag Innovation.
Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und heute entspannen wir mit meinem Gast Christian Ochs. Christian war in seinem früheren Leben ein erfolgreicher Maskenbildner, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere den starken Wunsch hatte, etwas Dauerhaftes zu erschaffen. Wie zum Beispiel ein Biofeedback-Avatar. Falls ihr euch jetzt fragt, was ein Biofeedback-Avatar ist oder kann, warum Christian seine Karriere auf dem Höhepunkt gewechselt hat und ob er diesen Schritt bereut, das hört ihr jetzt in dieser Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Herzlich willkommen heute zum Spillover-Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie bezeichnest du dich selbst? Beruflich. Was ist deine Berufsbezeichnung?
Ich sehe mich selbst als Unternehmer in erster Linie, bin aber auch Künstler zu gleichen Anteilen. So.
Und dem gehen wir jetzt näher auf den Grund, weil du hast ja auch einen ganz spannenden Lebenslauf. Du hast ja sehr künstlerisch auch angefangen, mit einem künstlerischen Handwerk.
Ja, genau. Also ich habe Maskenbildner gelernt, ganz klassisch und war auch jahrelang als Maskenbildner tätig, über 15 Jahre auch Chefmaskenbildner und wirklich querbeet in ganz Europa gearbeitet, große Festivals gemacht, bis hin zu den Salzburger Festspielen, da die Maskenleitung, hab in London, Paris, das ganze Programm. Also hab da alles mitgemacht und hab halt auch wirklich in der Zeit mit diversen Künstlern, Kostümbildnern, Regisseuren, diesen ganzen Spillover, um den es hier geht, sozusagen live erlebt und mitgestalten können. Ne? Also ich bin sozusagen mit diesem Prinzip des Spillover auch künstlerisch aufgewachsen. Ne? Dass man einfach auch nicht nur aus sich heraus Dinge erschafft, was man sehr gut machen kann, was aber bis zu einem gewissen Grade dann irgendwann auch mal limitiert. Ne? Man kann nicht ewig nur aus sich schöpfen, sondern man braucht irgendwann auch einen Einfluss von außen. Und wenn man gelernt hat, weil ich finde, das ist auch eine Fähigkeit, das muss man trainieren, wenn man gelernt hat, auch Impulse von außen aufzunehmen und daraus dann was Eigenes zu machen, was Neues zu machen, dann wird's richtig cool. Dann kommen einfach coole Sachen bei rum. Dann hat man auch den Effekt, sage ich immer, dann ist 1+1=3 und nicht 2. Weil dann ist das Ergebnis einfach viel größer als die Summe seiner Teile.
Sehr spannend. Das heißt, für alle, die vielleicht jetzt mit dem Beruf an sich noch nicht so den Einblick haben, wie findet es statt, wenn du mit den Regisseuren und mit allem zusammenarbeitest, der Spillover-Effekt quasi des Maskenbildners?
Also das startet im Prinzip damit beim Maskenbildner, dass du für eine Produktion, du kriegst mal so eine grobe Richtlinie am Anfang, was soll die Produktion, ne? Also und dann startet es im Prinzip damit, weil das ist die engste Zusammenarbeit, dass du mit dem Kostümbildner zusammenarbeitest. Ne? Der Kostümbildner hat dann bestimmte Ideen für Perücken oder sowas, aber der kennt sich halt ja nur mit Klamotten aus, sag ich mal in erster Linie. Ne? Das ist so in ihrer Ausbildung. Die sind schon auf unseren Input da sehr angewiesen und sehr dankbar, wenn der fachlich fundiert ist und und auch ideenreich ist. Das wird gerne angenommen. Ne? Und da findet schon, sage ich mal, so ein Spillover-Effekt statt, weil wenn ich allein das Kostüm sehe und wenn ich auch, sag ich mal, die Sängerin sehe, wie die aussieht, dann fallen mir Dinge ein, wie könnte die denn auf dem Kopf aussehen? Ne? Und manchmal ergeben sich dann auch Sachen, manchmal wird sogar das Kostüm geändert, weil der Kopf so gut aussieht. Oder ich habe auch schon Spillover-Effekte erlebt. Das fand ich einmal ganz erstaunlich. Da kam ich relativ spät zu so einer Produktion dazu. Die waren schon am Proben. Und die Sängerin hat ihre Rolle sehr kindlich angelegt, hat sehr verspielt. Und die hat dann von mir eine sehr strenge Frisur bekommen. Und die hat dann ihr Spiel verändert.
Ja.
Also, weil sie auf einmal so aussah, hat das, was sie dann gemacht hat, nicht mal gepasst. Und das hat sie ganz intuitiv automatisch gemacht. Ne? Das sind so Spillover-Effekte, die entstehen im Theater. Aber wie gesagt, das ist so vielfältig am Theater, weil da einfach auch so viele Kunstgattungen sind. Ne? So vom Bühnenbild über, also man nimmt von überall her was mit, ne? Und baut es zusammen. Weil das ist ja, das Ziel ist ja wirklich, dass diese ganzen Kunstgattungen nachher so sozusagen ein einheitliches Bild auf der Bühne ergeben. Mhm. Und dadurch, ja, trainiert man sich gegenseitig, dieses Ziel zu erreichen. Ne? So, und ja, also deswegen ist es sowas, was ich sehr gut kenne.
Was hast du danach gemacht?
Also ich habe vor 10 Jahren ungefähr, habe ich so, sage ich mal, so beruflich so einen Bruch gemacht, mhm. ne, so, weil damals war ich einfach, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, mhm. ne, einfach auch durch diese großen Produktionen und diese, sag ich mal, ich habe wirklich mit den Besten der Besten gearbeitet und das ist einfach so, ich musste dann auch den Leuten immer hinterherfliegen und so ein Festival auch vorzubereiten. Es mhm. ist nicht nur die Festivalzeit an sich, man bereitet da ein halbes Jahr vor, man ist ständig wow. unterwegs. Ne? Mhm. Ich habe so einen Quatsch gemacht, wie ich bin morgens um 3 in den Flieger nach London, habe dann den ganzen Tag gearbeitet und habe abends den letzten wieder zurückgenommen. Mhm. Ne? So, würde ich heute alles nicht mehr machen. So, habe ich aber damals gemacht. Ne? Und es war einfach so irgendwie, ich war so ein bisschen, sage ich mal, so müde von dem. Ne? Und wo ich auch so dachte, das hatte ich aber auch schon so ein paar Jahre. Das war schon auch wirklich sehr fordernd, den Job, den ich da gemacht habe. Und sehr toll und sehr klasse. Aber ich hatte immer so das Gefühl, mir fehlt was. Ne? So, ich hatte immer so das Gefühl, ich kann mein Potenzial als Christian, ich kann das ich kann es nicht ausleben so richtig.
Spannend.
Ne? So, das war immer da. Ne? Und dann kamen halt so manche Ereignisse zusammen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt bin ich 40. Ich habe eigentlich so ziemlich alles erreicht in meinem Beruf, was ich erreichen konnte. Dann kamen noch so ein paar persönliche Geschichten hinzu, die dann wirklich mich zu dieser Entscheidung getrieben haben. Ich mache jetzt nochmal was ganz Neues und ich möchte was Eigenes machen. Mhm. Und Unternehmertum hat mich schon immer interessiert. Also ich war auch schon auch in der Maskenbildnerzeit eigentlich Unternehmer. Da sagt man dann Freiberufler, aber irgendwie ist man da auch Unternehmer. Aber ich wollte es halt gerne richtig machen, mhm. ne? Und ich, so, wo ich irgendwie so dachte, ich möchte mit meiner Arbeit auch, ja, wie soll ich sagen, es hört sich jetzt so ein bisschen kitschig an, aber ich wollte einfach gerne einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Also meine Fähigkeiten dafür nutzen, in irgendeiner Form das Leben der Menschen besser zu machen. So, und ich wusste noch nicht so ganz, wie ich das denn jetzt mache, ne? Und Bildhauerei hat mich zum Beispiel schon immer interessiert. Bildhauerei ist auch ein großer Teil der Maskenbildnerei. Mhm. Das wissen viele Leute gar nicht. Die denken immer nur, man schminkt so oder so. Ne? Mhm. Aber das ist ein großer Teil davon. Und das war auch immer mein Steckenpferd. Ne? So, das war auch immer so das, sage ich mal, wo ich auch immer einfach, da liegt einfach mein Talent. Mhm. Na, das habe ich relativ spät erst erkannt, weil ich war dann auch immer ungeduldig mit Auszubildenden, wenn die bestimmte Sachen nicht hingekriegt haben. Ne? Wo ich dann immer gedacht habe, Gott, das ist doch so einfach. Ne? Bis ich dann mal dahinter kam, ja, das ist einfach für mich, weil ich es kann. Ich kann das halt einfach. Mhm. Das musste ich dann irgendwann akzeptieren, sozusagen. Ne? Und genau, und dann habe ich halt gedacht, ich gehe in die Richtung. Und dann hat sich hier ja in Heidelberg das ergeben, dass dieses Dezernat 16 gegründet wurde. Und da habe ich mir gesagt, also wenn ich hier ein Atelier bekomme, dann mache ich den Versuch und starte was Eigenes Neues. Und das hat dann geklappt. Und ja, dann habe ich vor 2014 hier mein eigenes Atelier aufgemacht.
Ich finde ja spannend, schon der Schritt vorher, dass du ja was erschafft hast oder erschaffen künstlerisch auf der Bühne mit ja gewissen Freiheiten natürlich, die man dann in so einer Produktion ja auch hat bis zu einem gewissen Grad und was den Menschen mitgeben willst. Man könnte jetzt ja auch denken, von außen betrachtet, du gibst den Menschen ja was mit, du gibst ihnen Kunst, eine Theateraufführung mit oder irgendwas, aber du wolltest denen auf eine andere Art was mitgeben.
Ja, genau, genau. Also ich wollte denen auf eine andere Art und auf eine persönlichere Art und ja, also das ist so, Ja, das, also bei mir hat sich einfach so dieses, vielleicht ist das auch eine Frage des Alters, bei mir haben sich auch einfach so die Bedürfnisse im Laufe der Zeit verändert. Ne? Es war toll, Teil eines Teams zu sein und gemeinsam was zu erschaffen. Aber ich wollte gerne was Eigenes machen und wusste am Anfang noch nicht so genau, wie sich das dann konkretisiert. Ne? Und da war dieses Atelier, was ich aufgemacht habe, erstmal ganz gut, weil ich habe einfach auch ein halbes Jahr mal so ganz unkonkret einfach vor mich hingearbeitet, sage ich mal. Ne?
Mit was? Also mit Bildhauerei dann?
Mit Bildhauerei, genau. Also ich habe einfach Werke geschaffen, die ich dann auch teilweise verkauft habe. Also mein Kram steht zum Beispiel auch hier im Museum rum und sowas. Ne? Und das war zum Beispiel auch was, das fand ich irgendwie toll. Aber ich möchte diese Kunst zu den Menschen tragen.
Also ich will noch nicht nur,
dass man das anguckt. Ich will, dass man damit was macht, ne? Und dass man damit auch, dass man die nutzt sozusagen und benutzt, ne? Und dann kam ich irgendwann so auf die Richtung, ja, ist es dann eigentlich ein Kunstwerk oder was ist es dann? Und dann, dann ist es ein Produkt. Ja, dann ist es halt ein Produkt, war mir egal. Dann sagt man halt nicht, das ist ein Kunstwerk, dann ist es halt ein Produkt. Wurscht, ne? Und dann habe ich halt diesen Biofeedback-Avatar sozusagen. Also irgendwann kam mir diese Idee und ich habe das dann ein paar Leuten erzählt. Einige fanden die Idee gut, viele fanden die Idee merkwürdig, komisch. Und dann dachte ich so, ach, ich finde das eigentlich gut, dass die Idee komisch finden, weil wenn es alle gut finden, dann ist es nichts Neues, ne? Ja. So. Und diese Idee auch ernst genommen, das gehört, glaube ich, dazu, wenn man eine Idee hat, dass man die wirklich ernst nimmt und auch ernsthaft verfolgt.
Ja.
Und habe dann einfach sozusagen mal losgelegt, dieses Produkt zu entwickeln.
Ich würde mal kurz für alle erklären, die es vielleicht nicht wissen, also ein Biofeedback. Es gibt in der Therapiemethoden für Biofeedback, dass man sich selbst, wenn man vielleicht auch Angstzustände hat oder es geht über die Atmung, sich selbst regulieren kann. Also es ist ein Werkzeug für Hilfe zur Selbsthilfe, um sich selbst kennenzulernen oder eventuell sogar, nennen wir es mal vorsichtig, sich selbst zu therapieren.
Genau. Also Biofeedback ist einfach im Prinzip auch, das macht sozusagen innere physiologische Vorgänge im Außen sichtbar.
Genau.
Ne? So. Also Vorgänge, die wir angeblich bewusst nicht steuern können, was nicht stimmt.
Herzrate,
weil über das Bio, genau, so, weil über das Biofeedback kann man das dann beeinflussen. Ne? So. Und das
rein,
ist Biofeedback.
Rein klassisch ist das ja mit irgendwelchen Anschlüssen und Kabeln am Körper. Wirklich kann man sich vielleicht ein bisschen wie ein EKG vorstellen,
genau.
Bloß portabler, was man auch mit nach Hause nehmen kann, um sich einfach zu beobachten.
Genau.
Klingt jetzt ein bisschen unsexy.
Ja, ist halt auch normalerweise, das ist halt auch sowas, normalerweise macht man sowas im Prinzip nur mit Fachpersonal in irgendeiner Praxis oder sowas. Ne? Und ich habe halt ein Biofeedback-Gerät entwickelt, was man auch zu Hause benutzen kann. Und ich muss dazu sagen, es ist im Prinzip, weil es ist ja auch Kunst, es ist eine beleuchtete Porzellanskulptur.
Mhm. Ne?
Also wo über ein Fitnessarmband dein Puls gemessen wird, drahtlos. Das ist auch eine Weltneuheit. Das gibt es nicht. Es gibt kein drahtloses Biofeedback-Gerät. Meins ist drahtlos. Da ist die Übertragung drahtlos. Wird der Puls übertragen in die Porzellanskulptur und in farbige Lichtsignale ausgespielt. Und in verschiedenen Pulsbereichen sind dann verschiedene Farben zugeordnet. Und dann siehst du praktisch, ja, wie ist mein Stresslevel momentan, ne? So, und das ist so als Trainingsgerät gedacht, ne? Dass du über das machtvolle Instrument der Atmung lernst, was ist denn für mich eine entspannende Atmung, die trainierst über das Biofeedback, die erstmal findest, vor allem über das Biofeedback, dann trainierst und dir da sozusagen ein Tool aneignest, um dich in stressigen oder unliebsamen Situationen selber so ein bisschen runterzubringen. Ne?
Oder tatsächlich auch in Situationen, von denen ich der Meinung bin, dass sie für mich entspannt sind und werde vielleicht überrascht, wie du ja selbst auch erfahren hast.
Genau.
Wie kam es dazu, du hast jetzt in deinem Atelier an Skulpturen gearbeitet und hast Dinge geformt und erschaffen. Wie bist du auf diesen Biofeedback-Avatar gekommen?
Das ist halt sowas, das kann ich eigentlich nicht erklären. Das ist so, da hat es einfach irgendwie Klick gemacht, wie das halt so bei so Ideen so ist. Ne? Du kannst halt nicht um die Ecke in den Laden gehen und dir eine Idee kaufen. Das kommt einfach halt irgendwie. Ne? Also ich kann es mir nur so erklären, ich bin sehr sportlich, ich mache sehr viel Sport und kenne mich deswegen auch mit Fitness-Trackern aus. Ne? Und wie gesagt, wollte ja auch ein Produkt, ich wollte einfach ein Produkt, was man benutzen kann, wo ich auch meine Kunst mit reinnehmen kann. Und irgendwann ist diese Idee aufgetaucht. Ich weiß noch nicht mal genau, wie das passiert ist. Irgendwie war die im Hinterkopf, ne? Und das meinte ich auch damit, so eine Idee ernst zu nehmen, ne? So das, ich habe das so eine Weile so gespielt damit und irgendwann hat sich das so formiert, so, ne? Und dann ja, ich kann dir nicht konkret sagen, ne? So, aber so ist es halt bei Ideen, ne? Aber ja, und dann habe ich es halt einfach gemacht. Das ist, glaube ich, auch nochmal sowas. Ich habe noch nie ein Produkt entwickelt. Ne? Das ist auch ein technisches Produkt. Das ist so eine Mischung aus Kunst und Technik. Ich habe schon auch einen technischen Verstand, aber das hat auch seine Grenzen. Also das hört beim Outlook auf sozusagen. Ne? Und ja, dann war halt die Frage, wie entwickle ich denn dieses Teil? Ne? Und dann habe ich halt, ja, bin ich halt so sozusagen ganz klassisch zur IHK geschlappt und habe halt gefragt, könnt ihr mir helfen? Ne? So. Und dann hat mir ein sehr netter Herr, der Herr Schenk von der IHK, einen Kontakt zur Dualen Hochschule Baden-Württemberg gemacht. Und da wurde dann über ein Studi meiner Idee angenommen und da wurde dann über zwei Studienarbeiten geprüft, ob diese Idee technisch überhaupt umsetzbar ist. Ne? So. Und diese zwei Studienarbeiten waren erfolgreich. Also wir haben dann auch wirklich ein Funktionsmodell entwickelt. Ne? Also da war dann nur eine kleine LED drin, aber die hat geleuchtet und die Farbe geändert und die hat auch den Puls aufgenommen. Und ja, dann war halt klar, okay, wenn ich das jetzt wirklich sozusagen auf die Piste bringen will, brauche ich Partner. Mhm. Also ich habe mir dann eine Porzellanfirma gesucht, also eine Porzellanmanufaktur, eine sehr traditionsreiche, die Porzellanmanufaktur Reichenbach, die mir den Porzellankörper herstellt. Dann habe ich zwei technische Partner gebraucht für die Entwicklung von der Technik. Ne? Einen, der sich halt damit beschäftigt, wie das Armband sozusagen das überträgt in die Skulptur und dann einer, der sich mit der Technik beschäftigt, wie das ausgespielt wird. So, also dann hatte ich drei Partner. Das hört sich jetzt so schnell dahin gesagt an. Ich hatte drei Partner. Der Weg waren 2,5 Jahre, bis ich diese drei Partner hatte, ne? So, weil das war auch klar, ich will das in Serie produzieren. Ich möchte viele davon verkaufen, weil ich hätte gern, dass jeder Mensch auf der Erde so ein Gerät hat, weil es einfach der Gesundheit hilft. Das heißt, es mussten auch schon Partner sein, die in einer gewissen Größenordnung produzieren können. Ja. Ne? Und an so Partner ranzugehen, da brauchst du einfach, wenn du nicht 150.000 Euro auf dem Bankkonto hast, viel Überzeugungskraft. Und ich habe dann an den einen Partner, das war eigentlich mein Hauptpartner, 1,5 Jahre rangeschwätzt. Also was heißt rangeschwätzt? Wirklich mich immer mit ihm getroffen, Überzeugungsarbeit.
Ich dachte schon, der war nicht überzeugt von Anfang an.
Ja, der war überzeugt von Anfang an. Das war so eine Krux, ne? Das war so, der war total überzeugt von Anfang an. Der hatte aber seinen Sohn als Nachfolger in der Firma, der auch sobald auch die Firma übernehmen sollte. Und der fand das Ding sozusagen auf gut Deutsch scheiße. Ne? So. Okay. Und die haben sozusagen immer so ein bisschen miteinander gerungen. Ne? So, aber ich habe dann das Glück gehabt, dass der Senior dann doch auch wirklich so viel Vertrauen in mich hatte, dass er irgendwann gesagt hat, komm, wir machen das jetzt. Ne? Und das war dann wirklich toll. Ne? Also am Anfang habe ich gedacht, okay, ich gebe mir ein Jahr für die ganze Produktentwicklung und dann sind da 4,5 Jahre draus geworden. So, ne? Und ja, hab dann, als die Technik soweit fertig entwickelt war, auch 10 Prototypen gemacht, weil ich die einfach auch in verschiedene Bereiche geben wollte, in verschiedene Zielgruppen. Hab das dann gestreut in verschiedene Zielgruppen und hab dann in einer Zielgruppe mit dem Prototypen dann schon 2 Innovationspreise gewonnen. Das war so die Wellness-Branche. Da habe ich den deutschen Innovationspreis gewonnen und dann so einen europäischen Innovationspreis noch, den European Health and Spa Award. Und ja, dann habe ich auch die ersten Vorbestellungen bekommen und habe dann irgendwie noch ein halbes Jahr gebraucht, bis dann endlich die Produktion in Gang war, bis die erste Serie produziert war und habe dann auch wirklich meine Vorbestellungen bedienen können und habe dann in drei Monaten die Hälfte meiner ersten Produktion verkaufen können.
Spannend.
Ja, das ging relativ fix und dann war es März 2020 und es kam Covid.
Und das hat alles geändert, gerade wenn du sagst Wellnessbereich.
Das hat den ganzen Schwung rausgenommen. Zack, es war die totale Vollbremsung. Mhm. Die totale Vollbremsung. Also ja, das so zu der Geschichte bis hierhin.
Da werde ich auf jeden Fall nochmal dazwischen einhaken. Du hast gesagt, du hast, nachdem es fertig war, diese 4,5 Jahre, die du gebraucht hast bis zur Fertigstellung mit Partner finden und Finanzierung und. Und dann hast du dich für verschiedene Bereiche entschieden. Mhm. Welche Bereiche waren das?
Wo ich die Prototypen reingegeben habe. Ja, also das war, wie gesagt, so im Wellness-Bereich, im Spa-Bereich. Dann habe ich es auch in den therapeutischen Bereich gegeben, verschiedene therapeutische Formen. Dann in den Pflegebereich, weil das ist ja auch so. Ich habe zum Beispiel auch als Kunde eine Pflegeanstalt in Wien, die arbeiten auch mit ihren Senioren an so Entspannungsgeschichten und sowas. Das ist Teil von denen ihrer Therapie. Die arbeiten mit dem Gerät sehr erfolgreich. Dann habe ich es in den Bereich Yoga, Pilates gegeben. Mhm. Da passt es auch sehr gut rein. Da habe ich auch schon ein bisschen was verkauft, aber das ist halt auch so eine Zielgruppe, die, sage ich mal, nicht so monetär stark ist. Und im Wellnessbereich ist es halt schon auch einfach so, da kommt es irgendwie auch am besten an und die können da einfach wirklich was mit anfangen. Mhm. Und wo habe ich es noch reingegeben? Ja, so ein bisschen auch so in so einen medizinischen Bereich. Aber vor allem im therapeutischen Bereich habe ich tolle Feedbacks und Ergebnisse bekommen.
Das heißt ja, auch wenn das alles sehr verwandt klingt, sind es ja doch sehr getrennte, eigenständige Bereiche.
Ja.
Du hattest also erstmal kein Zielpublikum, sage ich jetzt mal, oder kein Fokus auf einen Bereich, sondern hast breit gestreut.
Ja, ich habe breit gestreut, also deswegen auch diese 10 Prototypen, weil ich einfach auch wissen wollte, also wo ist das Gerät einsetzbar, weil ich konnte mir einiges vorstellen, einiges konnte ich mir nicht vorstellen, ne? Und mein Ziel war es auch, sozusagen auch rauszufinden, wie das Gerät eingesetzt werden kann, weil das war so von mir auch ganz bewusst gewählt. Also ich habe auch diesen Testern in der Prototypenphase nicht gesagt, was die mit dem Gerät machen sollen, sondern ich habe denen nur gesagt, was das kann. Mhm. Weil ich einfach rausfinden wollte, was machen die denn damit?
Ne? Du wolltest schon die eigene Kreativität rauskitzeln.
So, ja, einfach so, ich wollte rausfinden, wie kann man das einsetzen? Und da kamen dann wirklich auch für mich überraschende Ergebnisse raus. Ne? Von daher war das eigentlich ganz gut, das am Anfang mal so breit zu streuen.
Hast du ein Beispiel, was war überraschend für dich?
Also ganz überraschend war für mich, also ich habe das einer Steuerberaterin gegeben, wo ich dann auch wirklich dachte, okay, die benutzt es als Lampe, weil man kann das auch einfach so einstellen, dass es eine Lampe ist oder so. Ne? Das steht dann halt, die macht das dreimal an.
Sieht schön aus.
Das sieht schön aus, die macht das dreimal an und das war's. Ne? Die hat dann aber wirklich 3 Wochen lang jeden Tag von morgens bis abends in ihrer Kanzlei dieses Teil sozusagen angehabt mit Armband und hat dann so für sich rausgefunden, was sind ihre Tätigkeiten, die sie am meisten stressen und was sind Tätigkeiten, wo sie wieder runterkommt. Mhm. Ne? So, und hat dann auch ihre Tagesstruktur so ein bisschen umgebaut, hat dann einfach nach einem stressigen Telefonat oder sowas hat sie sich eine Tätigkeit hinten dran gesetzt, wo sie dann wusste, dass sie das beruhigt, weil sie das eben über das Lernen mit diesem Gerät herausgefunden hat.
Toll.
Das fand ich spannend und unerwartet, ne? So.
Und das hat sich nachhaltig verändert? Also weißt du da aktuell noch was von ihr?
Das hat sich nachhaltig verändert, weil das ist meine Steuerberaterin. Also deswegen, ich hab da Feedback.
Sehr gut. Wenn sie deine Steuer macht, fragen wir nachher mal noch nach.
Genau. Ja, aber das war einfach so ein Bereich, wo ich so dachte, okay, ich geb's ihr mal, wo ich gar nicht einschätzen konnte, was macht so jemand damit oder was bewirkt es, ne? So, weil da hatte ich keine Vorstellung davon. Ja. Und dass sie dann sowas damit macht, das fand ich wirklich toll, ne? Also die hat mir dann so ein Feedback gegeben wie, das ist in meinem Arbeitsalltag meine Ruheoase.
Toll.
So, und das ist einfach genau sowas habe ich mir gewünscht. Ne?
Du wolltest es jedem Menschen an die Hand geben, dass sein Alltag, nennen wir es mal in Anführungszeichen, besser wird.
Genau, genau. Also das ist so das hehre Ziel. Ne? Einfach was, was mit meinen Fähigkeiten herzustellen, was einem anderen Menschen hilft, ein besseres Leben zu führen.
Mhm. Jetzt ist es ja natürlich so, dass das ein ganz anderer Alltag ist und doch ganz andere Bereiche als vorher, also als im Maskenbildner-Bereich. Was musstest du dir denn selbst dann als Unternehmer, anderer Unternehmer, draufschaffen für Fähigkeiten? Was waren deine Learnings? Oh Gott, da würde die Lampe jetzt rot werden.
Ja. Also da waren echt viele, viele, viele Learnings dabei, muss ich wirklich sagen. Angefangen davon, sich selber eine eigene Struktur zu schaffen, mhm. ne? so sich eigene Routinen zu schaffen, bis hin darauf, sage ich mal, auch auf zu lernen, auf sein Bauchgefühl zu hören, sich zu vertrauen. Ich habe auch negative Erfahrungen gemacht, gerade am Anfang, weil ich habe das dann auch mal sozusagen, habe ich da so eine Weile auch so in dieser Start-up-Welt so ein bisschen umgesehen, obwohl ich mich überhaupt nicht als Start-up sehe, aber irgendwie sind die drauf angesprungen, ne? Und da sind schon wirklich, ich sag's mal ganz klar, da sind wirklich schlechte Menschen auch unterwegs. Es gibt auch wirklich sehr viel Gute, aber ich bin da auch wirklich ziemlich verarscht worden und es hat mich Geld gekostet und Nerven und Zeit. Also da sollte man wirklich sehr vorsichtig sein, weil ich meine, das Problem, was jedes Startup oder wenn du was Neues machst, gerade auch ein Produkt, was man nicht hat am Anfang, ist halt Geld. Mhm. Ne? So. Und um das einfach zu realisieren, ne? Und dann gibt's natürlich in dieser Startup-Szene einige Angebote, wie du an Geld kommen kannst. Es gibt Business Angels, es gibt Gründerinstitute, es gibt so einiges. Ne? Mhm. Und das haben auch einige Leute sehr positiv auf meine Idee reagiert und mich auch unterstützt und aber dann im entscheidenden Moment auch wirklich verarscht sozusagen. Ne? Mhm. Also ich würde sowas heute nicht mehr machen, muss ich ehrlich sagen.
Möchtest du ein bisschen näher drauf eingehen, was das verarscht für dich bedeutet?
Naja, es war zum Beispiel so, also ich hatte zwei Business Angels, mit denen habe ich zum Glück nur einen Vorvertrag gemacht. Mhm. Ne? Da geht es ja auch immer darum, dass du Prozente abgibst, Beteiligung und dass die dafür eine Leistung erbringen. Mhm. Ne? In meinem Fall war das halt ein bisschen eine Beratungsleistung und natürlich einfach auch so eine finanzielle Geschichte. Ja. Ne? So. Und dann war es zum Beispiel so, ich hatte dann auch meine Prototypen fertig und bin auf die Messe gegangen. Mhm. Ne? Messe ist einfach super, aber auch einfach super teuer. Mhm. Messe ist einfach teuer. Ne? Dann war halt so der Deal sozusagen, dass die da in Vorleistung treten. Ne? Mhm. So. Und dann hatte ich dann auch ich hatte die Rechnung von der Messe auf dem Tisch liegen mit allem drum und dran, Hotel, bla, es waren 6.000 Euro. Dann hatte ich halt angerufen, ja, wie sieht's aus, wir hatten es doch so und so besprochen und dann höre ich am Telefon, das machen wir natürlich nicht.
Okay.
So.
Obwohl anders abgesprochen.
Genau.
Okay.
Und damit war dann das, also damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ja. Ne? So ich wirklich irgendwie so, warum jetzt? Ne? So. Mhm. Aber damit war für mich natürlich die Zusammenarbeit auch beendet. Ja. Ne? So. Aber ich hatte dann natürlich das Dilemma, ich musste diese Rechnung bezahlen. Ne? So. Und dann, ja, und da gibt es dann noch so zwei, drei andere Geschichten, die da wirklich, ich will da jetzt nicht mehr so ins Detail drauf eingehen. Ich will einfach auch nur die Botschaft in die Welt schicken. Leute, wenn ihr coole Ideen habt, das ist gut, aber guckt euch an, mit wem ihr zusammenarbeitet. Seid einfach vorsichtig. Mhm. Prüft die Leute 3-4 Mal. Da kann einiges schiefgehen.
Gerade weil man ja auch dann im Startup-Bereich in was Neues, wo man noch keine Kompetenzen hat, betritt.
Genau, ja. Genau. Und das ist auch einfach so, es gibt einfach Leute, die sich auch sehr, sehr gut verstellen können. Ne? Wo du einfach, die haben gelernt, da auch so ein, sag ich mal, ich bin ja jetzt auch inzwischen 50, habe so ein bisschen Lebenserfahrung und ich glaube schon, dass ich irgendwie nicht blauäugig jemandem vertraue, ne? Mhm. So. Aber die schaffen das wirklich, da so eine Vertrauensbasis zu schaffen, die dann aber ausgenutzt wird. Du bist übrigens gerade ziemlich entspannt, gell? Der Avatar ist grün.
Ja, obwohl es um Finanzen geht. Okay, so, wir haben nämlich diesen wunderbaren Biofeedback-Avatar. Ich darf den testen während des Interviews. Und der wechselt zwischendurch, aber es ist jetzt sehr entspannt und grün. Vielleicht sollte ich doch was mit Finanzen machen.
Ja, jetzt wird er schon wieder blau. Jetzt geht es schon wieder ein bisschen weiter.
Genau, weil grün bedeutet wirklich sehr entspannt und dann ändert es die Farbe in so ein blau, lila, gelb, orange, rot und bei rot wird es dann gefährlich. Da ist der Puls über 100.
Genau, da bist du dann beim Leistungssport.
Genau, also um da einfach mal so einen Einblick zu bekommen, wie das Ganze aussieht, über das ihr jetzt aktuell gerade hört. Das heißt, du hast dich mittlerweile etabliert, du machst den Biofeedback-Avatar, andere Skulpturen noch? Was
genau, also ich bin jetzt so ein bisschen wirklich so in diese Produktentwicklung gegangen, deswegen habe ich dir jetzt auch hier das mitgebracht, also ihr seht es ja nicht, ne? Weil ich habe mich in einer Weile sehr mit 3D-Druck beschäftigt, weil ich das als Künstler sehr spannend finde, weil man da einfach auch, also die Technologie ist auch inzwischen so weit, dass die halt coole Sachen machen können, es ist bezahlbar. Und dann habe ich eine kleine Lampe entwickelt im 3D-Druckverfahren. Die sieht die Susanne jetzt. Das ist übrigens meine Bildmarke sozusagen als Lampe.
Okay.
Genau. Und diese Lampe ist im 3D-Druck gedruckt worden. Ne? Das sind so Sachen, die ich mache.
Sieht so aus wie ein faustgroßer Kieselstein, größere Faust, Kieselstein mit, ich nenne es mal, damit man sich's vorstellen kann, ein bisschen Zebrafarben, also so eine, wie sagt man, Maserung.
Genau, so eine Marmorierung sozusagen hat es, ne, die man aber nur sieht, wenn die Lampe an ist. Also wenn die aus ist, ist die glatt. Und wenn die an ist, dann sieht man diese Marmorierung.
Und auch die kann die Farbe wechseln.
Genau, die kann die Farbe wechseln. Die ist auch kabellos. Die kann man, da ist ein Akku drin, die kann man aufladen, damit man sie überall hinstellen kann. Also ich bin so, im Moment mache ich wirklich so Produktentwicklung und Skulpturen und ja, wie gesagt, bin durch Covid jetzt so ein bisschen ausgebremst, was so das ganze Marketing und der Vertrieb von dem Biofeedback-Avatar angeht.
Gerade weil Wellness und Hotels ja sehr betroffen waren, sind.
Genau. So auch Spas nach wie vor, ne, so, weil im Spa-Bereich wird das war auch so was sehr überraschend war. Habe ich mir nicht vorstellen können. Ich habe es einfach mal in den Bereich gegeben. Aber die benutzen das also unterschiedlich. Manche benutzen das vor den Massagen zur Entspannung, weil die einfach sagen, wenn der Körper schon so ein bisschen relaxed ist, ne, durch dieses Entspannungstraining, haben die bessere Behandlungserfolge, weil die kommen einfach tiefer beim Massieren. Ne? Mhm. Und manche benutzen das zum Beispiel nach der Massage, um diesen entspannten Zustand noch ein bisschen zu halten und zu verlängern und zu vertiefen. Ne? Mhm. So.
Jetzt hast du ja gesagt, therapeutischer Bereich. Es wäre ja dann ein medizinisches Produkt. Eventuell den Bereich hast du aber ausgelassen, ne? Also es ist kein medizinisches Produkt.
Es ist kein medizinisches Produkt, weil ich wollte das einfach nicht, weil die Auflagen sind dafür so hoch, dass ich wahrscheinlich heute noch nicht mit dem Produkt fertig wäre. Ne? So, diese Hürde war mir einfach zu groß. Ne? Mhm. Es hat halt trotzdem diese Wirkung. Es hat diesen Nutzen. Ne? Mhm. So. Ich kann es nicht ändern, den Nutzen hat's und diese Wirkung. Ne? Mhm. Aber ich würde es, ja, also ich darf es halt sozusagen nicht bewerben dafür. Ne?
Du darfst einfach also jetzt nicht es
ich als darf nicht sagen, oder? Genau, ich darf nicht sagen, dass es eine therapeutische Wirkung hat.
Okay.
Das ist einfach, das ist so ein Marketing-Ding. Mhm. Ne? Weil sonst müsste ich das halt vom Markt nehmen.
Mhm. Okay, aber die Therapeuten nutzen es ja trotzdem.
Mhm.
Ja. Würdest du dir die Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten, würdest du das gerne noch verbreitern?
Ja, sehr gerne. Also ich hätte es auch gerne, weil ich kann es mir sehr gut im Reha- und Kurbereich vorstellen. Mhm. Ne, so. Da würde ich es gerne bespielen. Was auch funktioniert, ist der B2C-Bereich. Mhm. Also es ist nicht nur B2B, es ist auch B2C. Mhm. Das hat ganz gut, weil das war auch eigentlich so ein bisschen dann meine Strategie mit den Wellness-Hotels, dass die Leute das im Wellness-Hotel kennenlernen, das über das Wellness-Hotel beziehen können sozusagen und dann mit nach Hause nehmen. Mhm. Das ist auch teilweise passiert. Ne? Mhm. Nur ist es natürlich so, das kostet nicht 3,50 Euro, das ist ein bisschen hochpreisiger, ne? Das kann sich dann eine gewisse Klientel leisten. Aber ich würde den B2C-Bereich auch noch gerne weiter bespielen. Mhm. Ne? So, weil, wie gesagt, ich auch das Feedback gerade eben von so Kunden bekommen habe, dass sie das wirklich regelmäßig nutzen, abends zu Hause runterzukommen, na, wenn sie einen stressigen Tag haben.
Ja.
Ich habe da ganz, ganz schöne Testimonials, die ich auch ab und zu mal poste. Ich habe eine Instagram-Seite und eine Facebook-Seite hier an die Welt.
Wir werden das alles in die Shownotes packen, dass ihr euch da auch einfach ein Bild davon machen könnt und nicht nur jetzt über das, was wir sagen, wie sieht das eigentlich aus, wie funktioniert das, werden wir einfach deine Homepage, wo du auch toll erklärst.
Genau, man kann es auch zum Beispiel, auf der Homepage ist auch ein Online-Shop, ja. Da kann man es halt auch beziehen und ja. So. Ne?
Genau, das werden wir alles in die Shownotes packen. Was mich ja wirklich fasziniert, sobald du damit in Verbindung bist, sage ich jetzt mal, also ich habe das Armband ja an und wir haben die Lampe an, es ist eine andere Aufmerksamkeit. Es hat sofort was von Achtsamkeit, weil ich viel mehr jetzt in diesem Moment bin. Und das ist wirklich erstaunlich.
Mhm, ja. Das fokussiert einen ja, ne? Ja. Schön, ja. Das ist genau das, was ich damit möchte. Ne? So. Einfach, und das ist ja auch, sage ich mal so, es ist ein bisschen im Trend der Zeit, das Thema Achtsamkeit, ne? Aber es ist auch, die Menschheit braucht es auch, sonst wäre das kein Trend. Ne?
Ja.
So, das ist einfach so. Das sieht man ja jetzt auch gerade in der Pandemie, die Leute sind einfach wahnsinnig gestresst, ne? Es passt in den Trend der Zeit, ohne jetzt sozusagen ein abgedroschenes Yoga-Tool zu sein oder so. Es ist mit Sinn und Verstand erdacht und mit Nutzen und Funktion versehen, die gefeedbackt wirklich da ist, ne? So.
Es ist wirklich ein Spillover-Produkt, weil es ist, so wie es aussieht, es kann Kunst sein, es kann aber auch eine Lampe sein und man kann es nutzen und es wirkt eben nicht wie, ich habe jetzt, ich meine, ich komme auch aus dem Yoga-Bereich, also deswegen soll jetzt nicht abgedroschen klingen, aber ich habe jetzt nicht hier einen Buddha stehen oder ich habe hier da was stehen, sondern es ist wirklich, man kann da auch noch was individuell interpretieren in die Formgebung, man kann verschiedene Dinge sehen, ja. Würdest du diesen Biofeedback-Avatar weiterentwickeln wollen? Also entweder sprich andere Formen oder weitere Funktionen, hast du da Pläne?
Ich habe da Pläne sozusagen, das ein bisschen auch anzupassen an die Zielgruppen, weil wie gesagt, ich hätte ja gerne, dass jeder einer hätte. Mhm. Also ich bin gerade im Moment auf dem Weg zu suchen, wie ich das Produkt kostengünstiger machen kann, dass sich das auch Leute leisten können, die eben nicht so viel Geld haben. Ne? So, dann wollte ich gerne auch, das war eigentlich der Grundgedanke hiermit, so eine portable Funktion machen.
Also hiermit, nicht, das ist das andere Produkt, das ist der quasi, das ist dieses, mal, Kieselstein.
Das der ist Leute. Der kleine Kieselstein, genau. Ich wollte gerne so eine portable Variante haben. Ne? So, ja. Dass man es einfach mit ins Büro nehmen kann oder keine
Picknick,
Ahnung.
Picknick abends.
Whatever. Ne? So, dass es einfach irgendwie im Yoga-Studio, du kannst hinsetzen und kannst es vor dich stellen oder so. Ne? So daran arbeite ich gedanklich sozusagen. Also das, da ist weiteres in Planung. Aber wie gesagt, die Fokussierung liegt auch einfach nun mal drauf. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich sehe mich als Unternehmer. Mhm. Mir geht es jetzt erstmal auch drum, ich habe viele Jahre investiert da rein, auch privat. Nicht nur Zeit, sondern eine ganze Menge Kohle. Und ich möchte das jetzt auch erstmal verkaufen.
Mhm.
Also mein Fokus liegt ganz klar auf dem Vertrieb von dem Gerät.
Also siehst du dich ganz klar auch eher als Unternehmer als Künstler?
Ich sehe mich als beides. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Ich kann Unternehmer und Künstler sein. So, das kann was zusammen sein. Das ist dann halt was anderes, wie 1 + 1 = 3.
Ja.
Ich bin Unternehmer, ich bin Künstler und das dritte ist...
Entsteht
dann halt ich.
Ja. Christian Ochs.
Also, weil ich finde, immer so diese Entscheidung, entweder bin ich das oder ich bin das. Ich kann vieles zusammen sein. Das sind einfach Anteile von mir.
Keine
ne?
Trennung, so. Sondern eine Symbiose.
Genau, genau. Mhm. So, und ich finde, muss das mal sagen, weil ich kenne auch viele Künstler inzwischen. Ich finde, das ist so eine unternehmerische Denkweise. Es ist die Denkweise, die oft fehlt. die täte manchen Künstlern wirklich gut und würde die auch erfolgreicher machen.
Mhm. Was hat dich dazu gebracht, der Wechsel dann, dass du gesagt hast, so, ich mache jetzt einen Cut, ich will jetzt was erschaffen, ein Produkt. Hat da auch ein Umdenken stattgefunden oder war das vorher schon da? Oder was glaubst du, ist eine Abbiegung, dass man sich als Künstler auch als Unternehmer sehen kann?
Wie man sich als Künstler auch als Unternehmer sehen kann. Die Frage habe ich mir eigentlich nie gestellt. Also das ist doch, wenn ich selbstständig bin, dann bin ich Unternehmer und ich bin halt nun mal Künstler. Ich mache künstlerische Produkte. Keine Ahnung. Also ich habe das schon immer gehabt. Kann ich so gar nicht beantworten. Ich habe das nie im Kopf getrennt oder so.
Ja.
So, das ist einfach, vielleicht kommt es auch aus dieser Maskenbildner-Geschichte heraus, ne, so. Ich glaube, ja, vielleicht kommt es daher, weil ich habe in meiner Zeit als Chefmaskenbildner immer 30 bis 80 Mitarbeiter gehabt, die ich handeln musste. Ich musste Budgets verantworten, ich musste Dienstleister etc. Ne? So, also Geld und was tut man damit, was kann ich damit machen, das hab ich gelernt. So, ne? Deswegen war es für mich klar, wenn ich mich selbstständig mache oder ein Unternehmen gründe, das vorderste Ziel ist natürlich, das muss sich auch irgendwann tragen. Das muss rentabel sein. Das muss wirtschaftlich sein. Ich meine, das vorderste Ziel, finde ich, ist der Gedanke dahinter, der Wert, der hinter dem Unternehmen steht. Aber es muss sich rechnen, einfach. Ne? So. Ich will ja auch davon leben.
Ja.
Und ich möchte gut davon leben.
Ja.
Ich finde es, das ist vielleicht auch was, ich finde es, ich hätte gerne viel Geld. Ne, so, es ist keine Schande, viel Geld zu wollen, ne? Geld hilft, ein gutes Leben zu führen. Und ich glaube, viele Künstler sehen das anders. Ne? So, hat es so den Touch, so, wenn ich meine Sachen verkaufe oder vielleicht auch Serien produziere, die ich verkaufe, dann verkaufe ich meine Seele. Dann ist es keine Kunst mehr.
Ja.
Ne? So, und das habe ich nie so gesehen. Ich habe diese Haltung nie verstanden.
Ich glaube, das ist, verändert sich auch je nach Branche und auch nach Ländern. Also wir haben in Deutschland, finde ich, ist Geld ja auch wirklich ein sehr sensibles Thema, über das man ja wenig spricht. Mhm. 2016 weiß ich von der letzten Studie, dass 56% der Paare nicht wissen, was der Partner verdient.
Ach echt? Mhm. Okay.
Ja.
Ups.
Hat sich bestimmt, das ist jetzt auch schon eine Weile her,
auch
gewandelt. Aber ja, das kennt man ja noch. Es gibt ja diese Mythen über Geld, spricht man nicht und
genau,
sowas.
Genau. Und die Leute, die Geld haben, die sind irgendwie, die haben das auf dubiose Weise verdient, weil normal geht es gar nicht. Ne? Das ist so in den Köpfen drin.
Ja.
Ne?
Vielleicht trennt das eben die Leidenschaft, warum man vielleicht dieses Kultur und Geld oder Unternehmertum es vielleicht noch nicht homogen, also
genau,
zueinander passt.
Genau. Und das ist sehr deutsch.
Ja.
Ne? Das ist sehr deutsch. In Deutschland wird Kunst sehr akademisch gesehen, gerade bildende Kunst. Ne? Das ist einfach, du bist kein richtiger Künstler, wenn du nicht auf irgendeiner Hochschule studiert hast, egal ob du danach nie wieder ein Bild verkaufst. Das ist einfach hier sehr, sehr akademisch und nicht förderlich für, dafür, was mein Anliegen ist, Kunst in der Gesellschaft zu integrieren, als Teil der Lebenswelt eines jeden Einzelnen, ne? So Kunst erlebbar zu machen, anfassbar, ne? So, das ist bei meinen Sachen zum Beispiel auch sowas. Ich mache mal sehr, sehr, sehr runde, dynamische Formen. Das ist, wenn die Leute zu mir ins Atelier kommen, das Erste, was sie machen, ist, die fassen mein Zeug an. Ne? Und wo sie dann auch immer sagen so, ups, oh, Entschuldigung. Ne? Wo ich also, mach. Ne? So, das ist so. Und das ist das, was Kunst so hat. Ne? So, man darf das nicht berühren. Das ist so, und das will ich gerade nicht. Ich will, fasst's an, spielt damit, macht was damit. Integriert es in euer Leben. Darum sind zum Beispiel auch so diese runden Formen oder wie du gesagt hast, man fokussiert sich schon, das hat was von Achtsamkeit. Auf so runde fließende Formen zu schauen oder die anzufassen, das beruhigt an sich schon.
Ja,
ne?
Ja.
Allein so die Haptik, so was Fließendes da drüber zu streicheln, das macht was mit dir. Ne? Und das möchte ich den Menschen gerne geben.
Du bist auf jeden Fall dafür, dass viele Trennungen oder Blickwinkel, die wir haben oder die verbreitet sind, sag ich mal, sich auflösen.
Mhm. Ja. Also, dass man einfach, ja, mit offenen Augen durchs Leben gehen und einfach offener sein, ne, so.
Ist das auch, bekommst du da deine Inspiration her? Also aus der Begegnung mit Menschen, die deine Produkte sehen und benutzen oder aus dem Alltag?
Teilweise. Also teilweise komme ich auf Ideen dadurch, ja. Mhm. Ne, wenn ich sehe, was die Leute damit machen. So dieses, zum Beispiel eben dieses Anfassen, das war, fand ich am Anfang, wie ich so dachte, das ist ja wirklich cool. Jeder kommt hier rein und fasst erstmal an. Ne? So, das war mir gar nicht so bewusst, dass das so was Anziehendes ist. Ja. Ne? Und das habe ich die Frage vergessen, entschuldige.
Es war so eine tricky Frage. Es war zum einen, ob du dadurch aus den Begegnungen, eben wenn die Menschen das auch anfassen, ob du aus Begegnungen mit Menschen deine Inspiration auch bekommst, aus dem,
ach so,
was sie
okay,
damit machen.
Ja. Mhm. Ja, wie gesagt, teilweise aus Gesprächen mit anderen Menschen bekomme ich Inspiration. Aber es ist ganz vielfältig. Teilweise bekomme ich auch Inspiration, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich eine coole Netflix-Serie sehe. Mhm. Na, und ich sehe da irgendwas, was ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. Na, ja, aber manchmal bekomme ich aus sowas auch Inspiration, ne? So, ja. Aus der Natur bekomme ich sehr viel Inspiration. Mhm. Ich bin sehr naturverbunden. Ne? So, das ist was. Ich würde mal sagen, ich versuche einfach sehr achtsam durchs Leben zu gehen und die Dinge wahrzunehmen und dadurch auch Inspiration für meine Arbeit zu finden. Das ist irgendwie sowas, ich glaube, das ist, weil ich das schon immer so getan habe. Ich mache das die letzten Jahre jetzt, seit ich das Atelier habe, bewusster. Mhm. Aber das ist, ich bin einfach so ein Mensch. Mhm. Ne, so, das ist so, ich krieg relativ viel mit. Mhm. So. Ne, und kann das dann auch für meine Arbeit nutzen, ja.
Hilft dir der Heidelberg?
Ja, Natur. Schon. Also Heidelberg ist inzwischen liebe ich Heidelberg, muss ich sagen. Es war am Anfang nicht so. Ich bin vor 27 Jahren nach Heidelberg gekommen. Da war ich noch ein junger Spund. Hab ja hier am Theater da meine Ausbildung gemacht. Und damals kam ich direkt aus Hamburg nach Heidelberg. Ah. Ja, und war auch so ein bisschen partymäßig drauf und dachte so, okay, ich mache hier meine Ausbildung und dann nix wie weg. Das war mir hier alles zu verschlafen. Ne, so. Und dann bin ich der Liebe wegen hier geblieben.
Oh ja. Yeah.
Und
ich habe mein Herz in Heidelberg verloren.
Sozusagen, genau. Und habe das aber über die Jahre sehr zu schätzen gelernt, auch gerade in der Zeit, als ich so wahnsinnig viel gearbeitet habe, viel in der Welt unterwegs war. Das war hier immer mein Ruhepol. Mhm. Ne, so, wenn ich hierher kam, wusste ich, hey, hier ist echt heile Welt. Mhm. Ne, so, das ist einfach, die Lebensqualität ist sehr hoch. Ich bin, wo wir wohnen, ich bin in 5 Minuten im Wald. Hier ist so viel Natur, es ist echt wunderbar. Mhm. Ne? Also inzwischen liebe ich es, in Heidelberg zu wohnen. Ne? So. Und ja, wie gesagt, eben, weil ich halt auch so naturverbunden bin, so, das hilft mir sehr. Mhm. Ne? Auch für meine Arbeit. Ne? So, das ist einfach, ja.
Und wie ist die Verbindung mit anderen Kulturschaffenden in Heidelberg?
Das ist eigentlich natürlich gerade im Dezernat sehr gut, weil es da so gebündelt ist. Ne? Mhm. So, das ist prima. Das sind allein so Sachen, ich habe mich nicht groß nach einem Fotografen umsehen müssen, der meine Produkte fotografiert in einer bestimmten Qualität. Ich gehe 2 Treppen höher und der Dominik fotografiert super Produktfotos. Und ja, von daher diese Bündelung in so einem Gebäude, an so einem Ort, das ist schon sehr gut. Das ist wirklich, da findet auch einfach eine Vernetzung statt, ganz automatisch. Mhm. Na, du kommst nicht drum rum, irgendjemandem auf dem Gang zu treffen und man redet miteinander. Und das ist schon wirklich gut.
Du hast ja vorhin schon gesagt, dir war wichtig, sowohl als Künstler als auch als Unternehmer, was Persönliches für die Menschen, um deren Leben quasi besser zu machen, das sowas zu erschaffen. Mhm. Ist das die Essenz deines Schaffens als Künstler?
Ja, ganz klar. Das ist der große Wert oder mein großes Ziel, was ich mit meiner Arbeit erreichen möchte. Das ist die Essenz von dem, was ich tue. Punkt. nichts hinzuzufügen.
Nee, ich auch nicht. Sehr schön, auf jeden Fall, ja. Würdest du abschließend, du hattest ja auch ein paar Botschaften sowohl für junge Gründerinnen und Gründer als auch für Künstler. Gibt es was, was du den Menschen gerne noch mitgeben möchtest?
Meinen Kollegen sozusagen.
Auch an sich, ob jetzt Menschen, die gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen, vielleicht die Visionen haben. Hast du da eine Botschaft?
Ja, ich habe da eine Botschaft, muss ich sagen. Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber ich habe da eine Botschaft. Und die Botschaft ist einfach machen. Also wenn ihr eine Idee habt und man ist nie zu alt, das habe ich an mir gesehen, ich habe mit 40 nochmal angefangen, was ganz Neues zu machen, wo das Alter aber auch hineinfließt, das darf man ja nicht sehen, ne? Muss man ja auch sehen. Ne? So, aber wenn du eine Idee hast, mach einfach, geh einfach los und mach. Ne? Nicht zu viel überlegen und die Dinge ergeben sich auf dem Weg. Ne? So, das ist wirklich nicht zweifeln und zaudern und Ausreden finden, ah, da braucht man aber viel Geld, um das zu machen und ich bin doch allein als Alleingründer, ah, ich brauche Leute und so, ne, so einfach machen. Also das ist wirklich so, das ergibt sich auf dem Weg. Klar, es passieren auch negative Sachen auf dem Weg, das ist so, das, wie du so schön gesagt hast, mal seine Learnings hat man einfach. Ne? Aber ich würde mal sagen, das wäre die Botschaft, weil das ist einfach was. Ich glaube, am Ende seines Lebens bereut man es, wenn man es nicht versucht hat. Das ist, glaube ich, so. Also das ist einfach, wenn du eine Idee hast oder was Eigenes machen willst, tu's. Lass dich nicht von irgendwas hindern. Das wäre meine Botschaft.
Wunderbar. Christian, ich danke dir für deine Offenheit und die Einblicke in deinen Werdegang und wie du alles erschaffen hast. Schön, dass du hier warst.
Vielen Dank. Dankeschön. Ich war gerne da.
Schön.